Ich möchte euch zu Beginn der Predigt das Porträt von Yasir Erik zeigen. Yasir Erik ist neben Miham Kim Rauchholz Redner bei Hoffnungsfest, was ja auch bei uns übertragen wird, vom 7. bis 13. November. Und in Yasir Eriks Biografie werden zwei Aspekte deutlich, die wir nachher auch im Predigtext finden werden. Da ist zum einen ein blinder und aggressiver Hass gegen Christen und zum anderen der Bruch mit der Familie wegen des Glaubens an Jesus Christus. Schauen wir uns zunächst einmal das Porträt von Yasir Erik als Videoclip an.
Ich komme ursprünglich aus dem Nordsudan, aufgewachsen in einer Wüstenmetropole, in einer sehr, sehr großen Familie. Als ich 8 Jahre alt war, hat mein Vater zu mir gesagt, wir machen einfach einen Ausflug, und er brachte mich in diese Koranschule, und ich musste in einem Ort leben, ohne zu wissen, wenn mein Vater zurückkommen wird und was mit mir passieren wird in dieser Zeit. Ich wurde in der Koranschule radikalisiert. Die Christen bei uns im Sudan, sie sind die Sud-Sudanesen. Und ich habe sie einfach gehasst. Deswegen wollte ich nach Sud-Sudan gehen, um für Allah zu kämpfen gegen diesen Ungläubigen. Als ich in High School war, kam ein Christ bei uns in die Schule. Er heißt Zakaria. Ich habe ihn gehasst. A, weil er vom Sud-Sudan war, und B, weil er Christ war, ein Ungläubiger. Und eines Tages habe ich zu meinen Freunden gesagt, wir sollen diese Zakaria umbringen, weil er Christ war. Und damals wollte ich etwas Gutes für Allah, Gutes für Gott tun, weil ich innerlich auf der Suche nach ihm war. So, wir haben Zakaria in dieser dunklen Nacht attackiert. Wir haben ihn so geschlagen, ich kann seine Schrei bis heute hören. Und er lag dort leblos. Und dann habe ich Zakaria nie wieder in der Schule gesehen. Eines Tages, ich war im Krankenhaus, ich habe den Sohn meines Onkels begleitet, der todkrank war. Und während ich bei ihm war, kamen zwei Christen. Und einer sagte zu mir, wir haben gehört, dass dieses Kind krank ist, und wir kamen, um für das Kind zu beten. Ich wusste nicht, dass Christen beten, und ich wusste auch nicht, dass Christen an Gott glauben. Ich habe immer geglaubt, sie landen alle in der Hölle und Gott will sie bestrafen. Und nur aus Höflichkeit, ich habe ihm gesagt, ja, ihr könntet beten und dann danach könntet ihr einfach gehen. Und als sie am Ende kamen und Amen sagten, öffnete dieses Kind seine Augen zum ersten Mal. Und dort begegnete Gott mich auch. Und einer von diesen zwei Menschen, die für dieses Kind gebetet haben, saß mit mir und fing mit mir über Jesus Christus zu reden. Seine erste Botschaft sagte zu mir, Gott liebt dich. Ich spürte, was er sagt, ist davon überzeugt. Und dann, ich habe gedacht, wer ist dieser Gott, der diesen ungläubigen Menschen mit ihm reden und er handelt? Und dort habe ich entdeckt, ich war der Ungläubige und nicht dieser Menschen. Und dann am Ende sagte er zu mir, glaubst du, dass Jesus lebt? Ich habe zu ihm gesagt, ja. Alles Muslim glaube ich, dass Jesus lebt. Und er sagte zu mir, wenn du glaubst, dass er lebt, du kannst mit ihm reden. Und das nennen wir Gebet. Und ich habe mit ihm gebetet. Ich habe Jesus gefragt, in meinem Leben zu kommen. Dieses Gebet hat mein Leben verändert. Als ich zum Glauben gekommen bin, mein Vater sagte zu mir, du bist nicht mehr mein Sohn. Ich musste mein Zuhause verlassen. Sie haben eine Beerdigung organisiert, damit sie endgültig zu sagen, unser Sohn ist tot. Für sie, ich existiere nicht mehr. Plötzlich war ich völlig alleine. Das war keine leichte Entscheidung. Und bis heute trage ich die Konsequenzen für diese Entscheidung. Jahre später, nachdem ich hier in Deutschland war, bin ich nach Ägypten. Und in einem Abend habe ich eine sehr, sehr besondere Begegnung mit jemandem, den ich nicht kannte. Und während ich ihm meine Geschichte erzählte, dieser sudanesische Pastor fing an zu weinen. Und ich habe ihn gefragt, warum. Und mit einer zitternden Stimme guckte er mich an und er sagte zu mir, ich bin Zakaria. Ich habe erwartet, dass er mich zur Rechenschaft zieht. Und er guckte mich an und sagte zu mir, Yasser, weil du mich so gehasst hast, ich habe immer für dich gebetet. Ich habe ihn gehasst, er hat für mich gebetet. Ich habe ihn verfolgt, er hat für mich gebetet. Hass mit Hass zu begegnen, das ist eigentlich nicht schwierig. Aber Hass mit Liebe zu begegnen, dafür brauchen wir jemanden, der Jesus Christus heißt. An Jesus begeistert mich seine Liebe, dass er die Menschen so liebt, dass er sein Leben gegeben hat. An Jesus begeistert mich auch, dass er meine Schuld vergeben hat. Jesus gibt mir Hoffnung, weil ich weiß, wenn ich sterben werde heute, wohin ich gehe. Ich habe ein ewiges Leben. Und da konkretisiert sich meine Hoffnung in Jesus Christus, weil er sagte, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben.
Ja, eine dramatische Geschichte, aber auch voller Hoffnung. Sie zeigt, was Jesus im Leben von Menschen bewirken kann. Ich bin gespannt auf diese Hoffnungsabende. 7 Abende voller Hoffnung. Ich bin gespannt, was Jasse Erik und Miham Kim Rauchholz sagen werden. Auch ihre Biografie gibt es im Internet. Auch sie ist voller Hoffnung. Ja, mit diesem Clip zum Beispiel kann man einladen. Ich werde den Link nochmal verschicken, aber auf YouTube ist es auch leicht zu finden. Eine gedruckte Kurzbiografie gibt es übrigens außen am Ausgang, auf der Außenseite in dieser Prospektbox Mensch Jasse. Als Jasse Erik zum Glauben kam, verlor er seine Familie, ein schmerzlicher Verlust, an dessen Folgen er heute noch leidet. Und zuvor war er voller Hass gegen Christen und bereit, sogar Menschen zu töten, nur weil sie an Jesus glauben. Von diesen beiden Dingen, Verlust der Familie und Hass gegen Christen, sprach schon Jesus. Und das verbindet das den Predigtext von heute mit Jasse Erik. Und noch eine dritte Sache, nämlich die Begeisterung. Die Begeisterung an Jesus Christus. Im Matthäusevangelium im Kapitel 10 lesen wir, wie Jesus seine Jünger zum ersten Mal zu einem Missionseinsatz ausgesandt hat. Und dazu gab er ihnen wichtige, wertvolle Hinweise. Und wenn man diese Hinweise in Matthäus 10 so durchliest, merkt man, wie diese Hinweise zunehmend allgemeiner werden, nicht mehr diese spezielle Situation vor Augen haben, sondern generell eine Rede für Jünger zu allen Zeiten. Jesus gab ihnen Vollmacht, böse Geister auszutreiben und Krankheiten zu heilen. Sie wurden mit Vollmacht ausgestattet. Und dann im zweiten Teil der Rede kommt Jesus auf die Risiken und Nebenwirkungen zu sprechen, die auch mit Jüngerschaft zu tun haben. Und so sagt Jesus dann in Matthäus 10, 34 bis 39, denkt ja nicht, dass ich gekommen bin, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ich bringe Streit zwischen einem Sohn und seinem Vater, einer Tochter und ihrer Mutter, einer Schwiegertochter und ihrer Schwiegermutter. Die engsten Verwandten eines Menschen werden dann zu seinen Feinden. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir folgt, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert, weil er es für mich einsetzt, wird es erhalten. Das sind heftige Worte an Jünger Jesu. Jesus beschreibt hier das Worst-Case-Szenario, was einem Nachfolger Jesu passieren kann, also was im schlimmsten Fall eintreffen kann. Und darauf müssen wir uns einstellen. Und Jesus räumt damit mit einem Missverständnis auf. Er sagt, denkt ja nicht, ich bin gekommen, um Frieden auf Erde zu bringen. Nein, ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Heute in zwei Monaten ist Weihnachten. Denkt dran, es kommt immer so überraschend. Und dann hören wir wieder die vertraute Botschaft der Engel aus Lukas 2, ist der Weihnachtsgeschichte. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Frieden auf Erden. Das hören wir in der Weihnachtsbotschaft. Wie passt das mit dem zusammen, was Jesus hier sagt? Ich bin gekommen, nicht um Frieden zu bringen, sondern Streit, das Schwert, Spaltung. Da kann uns eine Aussage von Jesus aus dem Johannesevangelium helfen. Kapitel 16, Vers 33 sagt Jesus, das ist die Abschiedsrede, wo auch die Zeit danach im Blick genommen wird, wenn Jesus nicht mehr da ist. Das habe ich zu euch gesagt, damit ihr bei mir Frieden findet. In der Welt habt ihr Angst, aber fasst Mut, ich habe die Welt besiegt. Hier wird dieser Gegensatz deutlich. Angst in der Welt und Frieden bei Jesus. Also die Welt wird nicht friedlicher. Wir haben Angst, weil wir angegriffen und verfolgt werden. Aber bei Jesus werden wir Frieden finden. Das ist die Aussage hier. Und das ist eine Spannung. Er sagt, bei mir findet ihr Frieden, aber in der Welt werdet ihr Angst haben, weil ihr angefeindet werdet, weil ihr verfolgt werdet, so wie Zacharia. Aber bei Jesus werdet ihr Frieden finden. Das hat auch Zacharia erlebt, dass er trotz dieser brutalen Verletzung und diesen brutalen Angriffs für Jassir beten konnte und am Ende erleben durfte, wie er ein Nachfolger Jesu geworden ist. Jesus bewirkt Spaltung, Hass und Gewalt. Das ist eine Realität, der wir uns stellen müssen. Aber gleichzeitig werden wir bei Jesus tiefen Frieden finden können. Jesus bringt das Schwert. Schwert steht für Spaltung, Trennung bis in die engsten Familienbindungen hinein und Schwert steht für Kampf. Paulus schreibt davon im Brief an die Epheser in Kapitel 6. Werdet stark durch eure Verbundenheit mit dem Herrn. Lasst euch stärken durch seine Kraft. Auch hier wieder diese enge Verbindung bei Jesus Frieden. Werdet stark in der Verbindung mit dem Herrn. Und dann sagt er, legt alle Waffen an, die Gott euch gibt. Dann könnt ihr dem Teufel und seiner Hinterlist widerstehen. Und dann geht es um den Kampf. Unser Kampf richtet sich nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut. Er richtet sich gegen Mächte und Gewalten, die Weltenherrscher, die diese Finsternis regieren. Ja, er richtet sich gegen die bösen Geister, die im Reich der Lüfte herrschen. Das muss man wissen. Das ist ein unsichtbarer Kampf, der Menschenherzen verändert und Hass in Menschen legt, so wie bei Jassir Erik. In der unsichtbaren Welt findet ein Kampf statt. Als Jesus auf diese Erde kam, spitzte sich dieser Kampf dramatisch zu, bis hin zum Kreuz. Und dort am Kreuz wurden die Mächte der Finsternis besiegt. Und die Auferstehung hat diesen Sieg letztlich bestätigt, besiegelt und gezeigt, wie die Machtverhältnisse aussehen. Aber dieser Kampf ist noch nicht zu Ende. Erst wenn Jesus wiederkommt, wird er die Mächte der Finsternis vernichten. Und bis dahin werden diese Mächte gegen uns kämpfen. Sie wollen das Werk von Jesus zerstören. Sie wollen stören, wo sie nur können. Aber es wird ihnen nicht gelingen. Jesus hat gesagt, die Hölle wird meine Gemeinde nicht kaputt machen. Paulus schreibt im zweiten Brief an die Thessalonicher von einer antichristlichen Macht, die am Ende offenbar werden wird, bevor Jesus kommen wird. Das heißt, sie wird offenbar werden. Offenbar werden, es wird etwas sichtbar, was bereits da ist. Das heißt, diese Macht ist bereits unsichtbar am Wirken. Sie sät Hass in Menschen hinein. In all dieser Verfolgung, wenn Christen angegriffen werden, müssen wir immer denken, das sind nicht einfach Menschen, die Christen hassen, sondern dahinter ist eine Macht, die diese Menschen beeinflusst und dazu treibt. Und dazu, daher brauchen wir nicht, uns nicht wundern, wenn wir angefeindet werden, wenn wir angegriffen werden. Es fängt schon an mit lächerlich gemacht werden. Jesus räumt hiermit ein Missverständnis auf. Er ist nicht gekommen, um Frieden zu bringen. Wer Jesus nachfolgt, muss mit Widerstand rechnen. Das heißt, wir gehen nicht in eine immer friedlicher werdende Welt zu, sondern der Kampf wird sich zum Ende hin zuspitzen. Kann man in Offenbarung nachlesen, wie sich das Ganze verfestigt und zuspitzt. Natürlich gibt es Zeiten des Friedens, so wie in der Apostelgeschichte erzählt wird, als der Christenverfolger Saulus zum Glauben an Jesus kam. Da heißt es, damals hatte die Gemeinde in Judäa, Galiläa und Samaria Frieden. Da hatten sie Friedenszeit. Und das war schön und gut. Aber dieser Friede dauerte nur bis zur nächsten Verfolgungswelle. Von daher sollten wir die Zeit des Friedens, und wir haben eigentlich hier relativ friedliche Zeit, wir werden nicht angegriffen wegen unseres Glaubens, von daher sollten wir diese Zeit nutzen. Nutz die Zeit, sagt Paulus. Kauf die Zeit aus. Auf keinen Fall ruft uns Jesus aber zum Widerstand auf. Der Frieden oder der Konflikt, das Schwert, ist nicht unser Job, dass wir zum Schwert greifen, sondern wir werden das Schwert erleiden. Es gibt Christen, die meinen, man müsste gegen diese staatlichen Corona-Maßnahmen kämpfen. Sie sehen darin erste Anzeichen für Verfolgung, gegen die man sich auf jeden Fall wehren muss. Aber es geht hier nicht um Corona. Jesus spricht in seiner Jüngerrede um Bekenntnis und Mission. Wir müssen wegen unseres Bekenntnisses zu Jesus mit Widerstand rechnen. Und wir werden mit Widerstand rechnen, wenn wir Menschen zum Glauben einladen. Aber die Corona-Maßnahmen verbieten weder unser Bekenntnis noch zu Jesus einzuladen, zum Glauben. Und wir haben trotz Corona-Beschränkungen die Möglichkeit, uns zu unserem Glauben zu bekennen, ganz fröhlich, und wir dürfen missionieren. Überhaupt keine Frage. Jesus macht hier unmissverständlich deutlich, wer sich zu mir bekennt, der muss mit Widerstand und Angriffen rechnen. Wer zum Glauben einlädt, der wird angegriffen werden. Letztlich scheiden sich an Jesus die Geister. Schwert bedeutet Trennung, Spaltung. Und Spaltung fühlt sich irgendwie nicht gut an. Das erleben wir ja auch in unserer Gesellschaft zurzeit. Wir erleben, wie sich die Gesellschaft immer weiter spaltet, gerade auch wegen Corona. Und das geht ja bis in Gemeinden hinein. Und wir merken, Spaltung ist nicht schön. Spaltung fühlt sich nicht gut an. Und es ist uns ein Anliegen zu verbinden, zusammenzubringen, Verständnis füreinander zu schaffen. Spaltungen sollen aufgehoben werden, Brücken sollen gebaut werden. Das ist unsere Bestrebung. Und jetzt bewirkt Jesus genau das, was wir nicht wollen oder was wir eigentlich vom Grund her aufheben wollen. Wir mögen nicht Spaltung und wollen verbinden, und Jesus sagt, und ich gebe Spaltung. Da läuft was gegeneinander. Spaltung ist nicht gut, wir empfinden es als nicht gut und wollen alles tun, um Spaltung zu überwinden. Und Jesus bewirkt Spaltung. Da läuft was zuwider. Und diese Spaltung läuft bis in die Familien hinein, bis in die engsten Bindungen. Das fühlt sich nicht gut an, aber Jesus macht hier deutlich, das ist normal. Der Glaube an Jesus kann zu Spaltung führen. Natürlich sollen wir, wenn es möglich ist, mit allen unseren Mitmenschen in Frieden leben, schreibt Paulus im Römerbrief. Sorgt dafür, dass ihr, wenn irgend möglich, mit allen in Frieden leben könnt. Und wir sollten uns auch für ein friedliches Miteinander in der Gesellschaft einsetzen. Da kann und soll man Kompromisse finden. Aber bei Jesus hören die Kompromisse auf. Und das wird hier sehr deutlich. An Jesus scheiden sich die Geister. Am Bekenntnis zu Jesus werden sich Menschen trennen. Jesus ist hier sehr radikal und er sagt, Spannungen sind normal. Trennung ist eine normale Wirkung, wenn sich Menschen zu Jesus bekennen. Das heißt, wenn Jesus hier sagt, es gibt Spaltung, es gibt das Schwert, das heißt, bei Jesus, am Bekenntnis zu Jesus, kann es keine Kompromisse gehen. Man kann nicht um des lieben Friedens willen oder der Harmonie den Wahrheitsanspruch von Jesus relativieren und auflösen und sagen, naja, irgendwie kommen wir ja schon beieinander. Jesus ist der Weg und die eine Wahrheit. Und da hört es auf mit Kompromissen. Das macht Jesus hier deutlich. Und dann, Jesus bringt Streit zwischen Sohn und Vater, zwischen Tochter und Mutter, zwischen Schwiegertochter und Schwiegermutter. Die engsten Verwandten, sagt er, werden dann zu Feinden werden. Das ist hart und heftig. Yasser Erik und viele andere haben das erlebt. Gerade in der islamischen Welt ist das die häufige Konsequenz, eigentlich die normale Konsequenz, dass wenn Familienmitglieder sich zu Jesus bekennen, dass sie massivst unter Druck gesetzt werden und schließlich aus dem Familienverbund ausgeschlossen werden. Und wenn man dann bedenkt, welchen Stellenwert Familie in einer orientalen Kultur hat, auch zur Zeit Jesu, dann wird diese Dimension der Spaltung noch viel drastischer. Wir können uns das in unserer individualistisch geprägten Kultur kaum vorstellen. Bei uns ist normal, dass Leute ausziehen, dass man seinen eigenen Weg geht. Aber für einen Orientalen bedeutet Familie Schutz, Zusammenhalt. Familienehre ist ein hoher Wert. Die Ehre der Familie. Die Familie ist etwas ganz Großes. Und nur in einem Familienverbund ist eine gesicherte Existenz möglich. Es ist eine Schande, aus einer Familie ausgestoßen zu werden, allein zu sein. Der Verlust der Familie bedeutete damals und auch heute in der orientalen Kultur gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und persönlicher Niedergang. Und man hat das bei Yasser Erik gemerkt, was das für eine schreckliche Konsequenz für ihn war, dass er plötzlich völlig allein dasteht in der Gesellschaft. Und er leidet bis heute daran, er trägt bis heute die Konsequenzen. Für seine Familie existiert er nicht mehr. Plötzlich zu sagen, ich habe keine Familie mehr. Das muss furchtbar wehtun. Aber Jesus geht sogar so weit, dass er sagt, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Das ist schon hart. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als Jesus, ist es nicht wert, zu ihm zu gehören. Jesus provoziert. Und ich habe mich gefragt, wie meint er das? Ist es nicht wert, zu mir zu gehören? Dann bin ich auf diesen Begriff Wert gestoßen. Da steckt Wert drin, ein Wert. Nicht wert, zu mir zu gehören. Und ich dachte, das hat was mit dem Wert von Jesus zu tun. Welchen Wert hat Jesus? Und ich verstehe das dann so, diese Aussage. Wer im Konfliktfall, wenn es um das Bekenntnis zu Jesus geht, Vater oder Mutter, Sohn oder Tochter mehr liebt als Jesus, der hat anscheinend den Wert von Jesus nicht erkannt. Der hat nicht erkannt, welchen Wert Jesus für ihn bietet. Oder andersherum, wer erkannt hat, welchen Wert Jesus für einen hat, der ist sogar bereit, die engsten Beziehungen für Jesus aufzugeben. Ich denke, es geht hier um den Wert von Jesus. Die Beziehung zu Jesus ist im Extremfall so wertvoll, dass dafür andere Beziehungen geopfert werden. Ehepartner sind übrigens hier ausgenommen, denn die Ehe hat für Jesus einen ganz besonderen Wert. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Das heißt, wegen des Bekenntnisses zu Jesus soll eine Ehe nicht aufgelöst werden. Es sei denn, der ungläubige Partner trennt sich oder wirft den Christen raus. Dazu schreibt Paulus einiges in 1. Korinther 7. Es geht also um den Wert einer Beziehung. Die Ehe ist jetzt davon einmal ausgenommen. Aber wer erkannt hat, welchen Wert die Beziehung zu Jesus hat, der wird bereit sein, sogar familiäre Beziehungen aufzugeben. Ich denke an Minas Gürges. Vielleicht können sich die Älteren noch oder die langjährigen Gemeindeglieder noch daran erinnern. Vor vielen, vielen Jahren, damals waren wir noch in der Wilhelmstraße, hatte ich ihn mal eingeladen, zu einem Abend über Islam zu uns in die Gemeinde zu kommen. Und Minas hat Ähnliches erlebt wie Yasser Erik. Als er zum Christentum konvertierte, bot ihm sein Vater 1 Million Dollar an, wenn er wieder zurückkehrt. Minas Vater ist ein reicher Hotelier in Kairo. Und Minas sagte seinem Vater, weißt du, Jesus ist mir viel, viel mehr wert als 1 Million Dollar. Und ich vergesse nicht das Strahlen in Minas Gesicht, als er das sagte. Man spürt ihm das ab, was Jesus ihm wert ist. Und dann ging es Minas so wie Erik, wie Yasser Erik. Auf einem Friedhof in Kairo befindet sich ein Grab und da steht Minas Name drauf. Auch Minas hat unter dem Verlust seiner Familie schwer gelitten. Seine Mutter ist dann Jahre später auch zum Glauben an Jesus gekommen. Ich weiß nicht, ob der Vater inzwischen auch zu Jesus gefunden hat. Aber die letzte Information war, ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen, dass seine Mutter auch Jesus kennengelernt hat. Aber ich sehe noch sein strahlendes Gesicht, wenn er davon sprach, was Jesus für ihn ist. Das hat man ihm abgespürt. Ich finde diese radikale Aussage, das tut ja richtig weh, was Jesus hier sagt, diese radikale Aussage hilft mir, hilft uns, unsere Motive zu klären. Was ist mir Jesus wert? Was bedeutet mir Jesus? Warum lebe ich mit Jesus? Und ich möchte euch einladen, klär das für euch. Wer ist Jesus für dich? Nimm dir Zeit, das zu klären. Wer ist Jesus für mich? Welchen Wert hat Jesus für mich? Ist er für dich ein kosmischer Butler, Seelentröster, Helfer in der Not, Begleiter in allen Lebenslagen? Könntest du im Notfall auch ohne ihn leben? Du sagst, naja, okay, Jesus, das macht schon angenehm, aber geht auch ohne, wenn es denn sein muss, wenn es hart auf hart kommt. Jesus fordert mich und uns mit dieser Aussage heraus. Welchen Wert hat Jesus für mich? Ich überlege, was würde mir fehlen, wenn ich heute Jesus absagen würde? Spiel das auch mal durch. Was würde mir fehlen, wenn ich heute sagen würde, Jesus, tschüss. Und ich meine damit jetzt nicht nur die Aussicht auf das ewige Leben. Das könnte ich ja einkalkulieren, dass ich sage, naja, kurz vor meinem Tod kann ich mich ja schnell noch wieder zu Jesus hinwenden. Was würde mir fehlen, unabhängig von dieser Aussicht des ewigen Lebens, was würde mir fehlen, wenn ich mich von Jesus trennen würde? Spiel das mal im Gedanken durch. Dann werdet ihr erkennen, welchen Wert Jesus für euch hat. Und für mich zählt nicht nur die Aussicht auf das ewige Leben. Mir ist dabei klar geworden, mir würde die Beziehung zu Jesus fehlen. Diese Zeit mit ihm, die Gemeinschaft mit ihm, das Reden mit ihm, diese enge Beziehung. Und diese enge Beziehung ist ja ewiges Leben. Jesus sagt ja, das ewige Leben ist, den Vater und den Sohn kennen, Beziehung zu haben. Jetzt schon, nicht erst mal später. Manche glauben ja so, dass sie sagen, ich glaube halt an Jesus, weil ich nicht in diese scheiß Hölle will. Aber das ist ja viel zu wenig, sondern es geht ja um Beziehung jetzt, bis in Ewigkeit, für immer. Eine dauerhafte Beziehung, die den Tod überwindet und durch den Tod hindurchgeht. Und wenn ich mir vorstelle, ich hätte keine Beziehung zu Jesus mehr, was soll ich da noch leben? Ich kann mir ein Leben ohne Jesus nicht vorstellen. Es geht um Beziehung und den Wert von Beziehungen. Es geht um die familiären Beziehungen. Sie sind wichtig. Das vierte Gebot schützt sie sogar. Du sollst Vater und Mutter ehren. Also Gott schützt den Wert der Familie. Aber gleichzeitig sagt Jesus, die Beziehung zu mir ist noch viel wertvoller und größer als familiäre Bindungen. Zum Glück stellt sich für mich diese Frage nicht Familie oder Jesus. Da bin ich sehr dankbar, dass ich nicht diese Entscheidung treffen muss. Aber mir hat diese Stelle geholfen, darüber nachzudenken, was bedeutet mir Jesus? Und schließlich auch die letzte Aussage, die das Ganze dann nochmal zuspitzt, frag mich, was meine Beziehung zu Jesus wert ist. Wenn Jesus sagt, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir folgt, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wenn jemand damals sein Kreuz auf sich genommen hat, das heißt diesen Querbalken auf sich genommen hat, hat er sozusagen das Todesurteil in Gang gesetzt. Wir können das bei Jesus, bei der Kreuzigung beobachten. Jesus wurde zum Tod verurteilt und dann wurde dieser Querbalken auf seine Schulter gelegt und damit ging er seiner Hinrichtung entgegen. In dem Augenblick also, wo das Kreuz aufgenommen wird, setzt sich das Todesurteil in Gang. Und ich verstehe diese Aussage so, es muss nicht unbedingt mit der Hinrichtung enden. Aber wenn ich mein Kreuz auf mich nehme, erkläre ich mich bereit, diesen Weg notfalls bis zum Ende zu gehen. Ich erkläre mich bereit, für meine Beziehung zu Jesus Opfer zu bringen. Das muss nicht das Leben bedeuten. Aber das kann schon bedeuten, dass ich mal was riskiere für Jesus. Dass ich bereit bin, mich auch mal lächerlich zu machen. Thomas Benzel sagt, du musst auch mal bereit sein, dich zum Affen zu machen für Jesus. Anders geht's nicht. Wenn du zu Jesus stehst, dann machst du dich auch mal zum Affen. Lächerlich machen. Das kann dazu führen, dass man angegriffen wird, angefeindet wird. Und das kann zum Verlust von Beziehungen führen. Nicht gleich familiäre Bindungen. Es kann auch bedeuten, dass sich Menschen abwenden, die sagen, hier, du bist so ganz schräg geworden, seit du an Jesus glaubst. Und das kann zum Ende von Beziehungen in der Familie führen, bis hin zum Tod. Muss aber nicht. Wer sein Leben für Jesus einsetzt, das meint das Kreuz aufnehmen, der erklärt sich bereit zu verzichten, zu verlieren, aufzugeben, zu opfern, notfalls sogar das Leben. Aber jetzt kommt wieder der Wert. Der Gegenwert für dieses Opfer ist die Beziehung zu Jesus. Und das lohnt sich, das ist viel mehr Einsatz. Wer sein Leben für Jesus einsetzt, der wird es erhalten. Und hier klingt an, dass Leben nicht nur biologisch existieren meint oder genießen, sondern das Leben gibt es ja nur in der Beziehung mit Gott. Weil das Leben aus Gott kommt, findet sich das wahre Leben nur in der Gemeinschaft, in der Beziehung mit Gott. Das heißt, wer sein Leben an Jesus verliert, der verliert es ja an den Schöpfer des Lebens, an den Spender des Lebens. Der gibt sein Leben, vordergründig ist es ein Verlust, aber an das Leben. Und es wird viel, viel Leben zurückkommen. Wer sein Leben an Jesus verliert und für Jesus verliert, der wird das eigentliche Leben finden. Und mich beeindrucken Menschen wie Jassir Erik oder Minas Girgis. Sie haben für ihre Beziehung zu Jesus einen sehr hohen Preis bezahlt, aber man spürt ihnen ab, dass es das wert ist. Amen.